Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen wieder einen Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jesaja. Der Predigtext ist ja schon angeschrieben, es ist Kapitel 26, der Vers 2. Aber wir lesen auch mal die umliegenden Verse, damit wir wieder ein wenig in den Zusammenhang reinkommen. Und ich möchte beginnen in Kapitel 25, ab Vers 6. Den Abschnitt kennen wir ja noch vom letzten Mal. Und dann lesen wir bis ins Kapitel 26, Vers 6. Jesaja 25, Vers 6 bis 26, 6. Und der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten. Ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen, von alten, geläuterten Weinen. Und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegnehmen, die alle Völker verhüllt, und die Decke, womit alle Nationen bedeckt sind. Er wird den Tod auf ewig verschlingen, und Gott der Herr wird die Tränen abwischen von allen Angesichtern und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Denn die Hand des Herrn wird auf diesem Berg ruhen, Moab aber wird unter ihm zertreten werden, wie Stroh in der Mistlache zertreten wird. Und sollte es auch seine Hände ausbreiten, wie ein Schwimmer sie ausbreitet, um zu schwimmen, so wird er seinen Hochmut erniedrigen, trotz der Kunstgriffe seiner Hände. Deine festen, hohen Mauern wird er niederwerfen, abreißen und zu Boden stoßen, in den Staub. An jenem Tag wird dieses Lied im Land Juda gesungen werden. Wir haben eine feste Stadt. Errettung setzt er als Mauern und als Schutzwehr. Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk einzieht, das Treue bewahrt. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Vertraut auf den Herrn alle Zeit. Denn ja, der Herr ist ein Fels der Ewigkeiten. Denn er hat erniedrigt die Bewohner der Höhe, die hochragende Stadt, er hat sie niedergeworfen, er hat sie zu Boden gestürzt, hat sie herabgestoßen in den Staub, wie der Fuß zertrete, die Füße der Elenden, die Tritte der Schwachen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. In unserer vorigen Predigt aus dieser Reihe haben wir anhand des Textes, den wir gerade nochmal gelesen haben, etwas von den herrlichen Verheißungen gehört, die im Volk Gottes gemacht werden. Wir durften zusammen mit dem Propheten Jesaja einen Blick in eine Zeit werfen, die nicht nur für Jesaja, sondern auch für uns noch Zukunft ist. Und in den typischen Bildern des Alten Testaments haben wir etwas von der Herrlichkeit erfahren, die Gott seinem Volk bereiten wird. Während über der Welt die Drohung von Gottes Zorn und Gericht schwebt, erhalten die Kinder Gottes in Jesaja Kapitel 25 in Versen 6 bis 9 wunderbare Verheißungen für das ewige Leben. Sie werden in voller Gemeinschaft mit Gott leben. Sie werden Gott schauen. Sie werden seine Herrlichkeit und seine Gnade und Güte vollkommen erkennen. Sie werden von allem befreit, was sie bisher von Gott getrennt hat. Sie werden von allen Sorgen und Lasten getröstet werden. Und sie werden Gott für diese herrliche Rettung danken. Jetzt könnte manch einer sagen, naja, das ist ja nichts wirklich Neues. Das haben wir doch schon 100 Mal gehört. Und das stimmt sogar. Aber deshalb ist es doch nicht weniger wichtig oder weniger relevant. Ist die Verheißung des ewigen Lebens vielleicht weniger relevant, nur weil sie nicht die Probleme anspricht, die uns hier und jetzt unmittelbar bewegen, sondern über das Hier und Jetzt hinausblicken? Da finden Sie nicht. Denn wir leben hier ja nicht vor uns hin, sondern wir leben in einer bestimmten Erwartung. Und dieses Erwarten nennt die Heilige Schrift Hoffnung. Nun kann man auf vieles hoffen. Und in unserem allgemeinen Sprachgebrauch schwingt in dem Wort Hoffnung auch immer eine große Unsicherheit mit. In der Alltagssprache ist das Wort Hoffen, ebenso übrigens wie das Wort Glauben, mit Ungewissheit verbunden. Wenn wir zum Beispiel den Satz nehmen, ich hoffe, dass ich die Prüfung schaffe, dann klingt das nicht besonders überzeugt. Und warum nicht? Weil mit dieser bevorstehenden Prüfung einfach zu viele Unwägbarkeiten verbunden sind. Welche Aufgaben werden gestellt werden? Werde ich mich an alles erinnern, was ich gelernt habe? Oder werde ich vielleicht vor Aufregung kein Wort rausbringen? Der Grund der Hoffnung ist also hier recht wackelig und unsicher. Und darum ist auch die Hoffnung selbst unsicher. Aber das ist nicht der Sprachgebrauch der Bibel. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann meint sie kein wackeliges Wünschen, sondern eine Zuversicht, die auf einer festen Grundlage steht. Das gilt auch für die Prophetie Jesajas. Jesaja vertröstet das Volk nicht auf bessere Zeiten, die vielleicht irgendwann mal anbrechen, sondern er gibt ihnen und damit auch uns eine Hoffnung, die auf einer unverrückbaren Grundlage steht. Und diese Grundlage ist die Treue Gottes. Und Gott redet nicht nur von seiner Treue, sondern er zeigt sie auch in seinen Werken. Das erkennen wir in der Heilsgeschichte. Und auch das ist für uns keine neue Information. Auch das wird uns im Wort Gottes immer wieder vor Augen geführt. Und zwar nicht, um uns zu langweilen, sondern um uns immer wieder aufzurichten. Gerade in den Alltagssorgen, für die es gerade kein Rezept in der Bibel gibt. Und um unseren Blick und unsere feste Erwartung und Zuversicht auf das zu lenken, was wirklich zählt. Gott verheißt uns ewiges Leben. Ausgerechnet uns. Wir haben beim letzten Mal gesehen, mit welcher Herrlichkeit das verbunden ist. Und selbst wenn wir das gern annehmen und glauben und darauf hoffen, uns darauf freuen, stellen wir uns doch immer wieder die Frage, wie ist das nur möglich? Wie kann es sein, dass der Herr ausgerechnet uns dazu berufen hat, mit ihm Gemeinschaft zu haben? Diese Frage werden sich die Zeitgenossen Jesajas auch gestellt haben. Und ich glaube, in dem Vers, Jesaja 26, Vers 2, unter den wir uns heute stellen, geht das Wort Gottes darauf ein. Anhand dieses Verses wollen wir heute etwas über den Einzug der Gerechten in die Stadt Gottes hören. Das soll der Titel der Predigt sein. Der Einzug der Gerechten in die Stadt Gottes. Und die Predigt gliedert sich anhand dieses Verses in drei Abschnitte. Erster Teil, die Tore der Stadt Gottes. Zweitens, die Gerechtigkeit des Volkes Gottes. Und drittens, die Treue des Volkes Gottes. Erster Teil. Die Tore der Stadt Gottes. Ich habe vorhin nicht ohne Grund nochmal einen längeren Abschnitt aus dem Kapitel 25 wiederholt. Denn unser heutiger Abschnitt bildet mit dem vorherigen eine Einheit. Was wir beim letzten Mal gehört haben und was wir heute hören, sind keine unterschiedlichen Ereignisse, die nichts miteinander zu tun hätten. Das wird an den einleitenden Kapiteln, Worten des Kapitels 26 deutlich. An jenem Tag wird dieses Lied im Land Juda gesungen werden. Damit knüpft der Text an Kapitel 25 an, wo es in Vers 9 bekanntlich hieß: Und an jenem Tag wird man sagen. Beide Male befinden wir uns in derselben Zeitebene. Und die Reden und Lieder sind Antwort auf dieselben Ereignisse. Welche Ereignisse? Nun, die Ereignisse, die wir beim vorigen Mal betrachtet hatten. Also die Erfüllung der Verheißungen Gottes an seinem Volk auf dem Berg Zion. Und wenn nun im heutigen Text, in diesem Lied, rückblickend die Rede von einer Stadt ist, dann verweist das Wort Stadt auf denselben Ort, der in den Versen zuvor beschrieben wurde. Wenn wir etwas lesen oder auch hören, ganz egal was, stehen vor unseren Augen immer Bilder. Wir sehen vor uns schwarz auf weiß die Buchstaben des Textes, aber vor unserem geistigen Auge verwandeln sich diese Worte des Textes in Bilder, sodass wir beim Lesen oder Hören im Grunde sehr oft einer Bildergeschichte folgen. Das ist beim Lesen der Bibel auch der Fall. Und ganz besonders ist das der Fall, wenn uns der Text aufgrund seines Charakters die Bilder geradezu aufdrängt. Und das ist nun einmal eine Eigenschaft gerade der prophetischen Bücher, dass dort viel in Bildern geredet wird. Bilder, die nicht für sich selbst stehen, sondern stellvertretend, anschaulich eine geistliche Wahrheit wiedergeben. In welcher Beziehung stehen also die Orte, von denen hier die Rede ist? Heute haben wir etwas von einer festen Stadt gehört. Beim vorigen Mal, wie schon erwähnt, von einem Berg. Und diesen Berg hatten wir als Zion identifiziert. Und darin, in diesem Begriff Zion, in letzter Bedeutung nicht den wirklichen Berg Zion in Jerusalem erkannt, sondern das, wofür Zion im Alten Testament bildhaft steht. Der Ort, an dem Gott mit seinem Volk in herrlicher Gemeinschaft lebt. Und nun müssen wir in gleicher Weise die nun im Kapitel 26 erwähnte Stadt verstehen. Natürlich können wir hier sofort an Jerusalem denken. Der Gedanke ist sehr naheliegend und bringt uns auch auf die richtige Spur. Aber doch ist es nicht das irdische Jerusalem. Keine wirkliche Stadt, wie wir sie kennen. Ebenso wenig wie der Berg Zion. Wie gesagt, in eigentlicher Bedeutung ein richtiger Berg ist. Schauen wir uns nur mal diese seltsame Eigenschaft der Stadt an. Errettung setzt er als Mauern und als Schutzwehr. Bei einer normalen Stadt sind Mauern und Schutzwehr aus Stein gebaut. Aber doch nicht aus Errettung. Es wäre ein sehr seltsames Baumaterial. Daran sehen wir, dass hier keine normale Stadt gemeint sein kann, sondern ein geistliches Bild. Und ebenso wie der Berg Zion verweist diese Stadt hier auf die Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk. Aber jetzt wird ein anderer Aspekt betont. Etwas anderes wird hervorgehoben. Ja, wenn wir uns erinnern, in Zion, dieser Verbindung zwischen Tempel und Palast, geht es vor allem um die Gedanken Sündenvergebung und Herrschaft. Bei der Stadt spielt dagegen der Gedanke an Schutz und Beständigkeit die Hauptrolle. Und das ist im Grunde eine Bestätigung und Bekräftigung dessen, was wir bisher immer über Zion gehört haben. Die Gemeinschaft mit Gott, die Sündenvergebung, die Errettung vor seinem Zorn, das herrliche Dasein unter Gott als Herrn über allen und allem ist nicht vorübergehend, sondern das ist von Dauer. Und zwar von ewiger Dauer. Gott ist seinem Volk ein sicherer und beständiger Zufluchtsort. Aber worin besteht die Sicherheit einer Stadt? Oder besser gefragt, worin bestand sie damals? Denn mit den Augen der damaligen Hörer müssen wir dieses Bild ja sehen. Die Sicherheit einer Stadt beruhte zum einen sicher auf ihrer Lage im Gelände, aber zum anderen eben auch auf ihren Verteidigungseinrichtungen, wie Schutzwehr, Stadtmauer und Stadttore. Die waren im Normalfall unüberwindlich. Die konnte niemand zu Fall bringen. Jetzt lesen wir hier in Vers 1, dass die große Schutzeinrichtung dieser Stadt die Errettung ist. Ist das nicht eine wunderbare Aussage? Die Errettung Gottes, das Rettungswerk Gottes, ist eine unüberwindliche Schutzmauer. Wer in dem Heilswerk Jesu Christi geborgen ist, der hat nichts zu befürchten. Christus sagt selbst von den Seinen, dass sie niemand aus seiner Hand reißen kann. Das ist unmöglich. Alle Versuche scheitern. Alle Verführungen, alle Angriffe, alle Anklagen, alle Anfechtungen müssen an diesem Bekenntnis abprallen. Was wollt ihr? Christus ist für mich gestorben. Christus hat für meine Schuld bezahlt. Gott ist nicht mehr zornig auf mich, sondern hat mich empfangen wie ein Vater seinen verlorenen Sohn. Aber jetzt müssen wir dazu natürlich noch etwas anderes sagen. Denn es ist ja schön, wenn man so sicher in der Stadt geborgen ist. Aber was ist denn, wenn man draußen steht? Wenn das Erlösungswerk in Christus doch nicht überwunden werden kann, wie kommt man dann überhaupt in die Stadt Gottes hinein? Die Antwort lautet nicht, dass die Stadttore ja sperrangelweit aufstehen und jeder, der will, kann mal hereinschauen und einfach so eintreten. Es ist nicht so. Wenn eine Stadt so angelegt wäre, dann wäre es mit dem Schutz nicht weit her. Das wäre ja, als wenn die Stadtmauer Löcher hätte, durch die jedermann, also auch feindliche Armeen, ungehindert eindringen könnten. Nein, die Tore sind Teil der Schutzeinrichtungen. Und sie sind mindestens ebenso gut bewacht wie die Stadtmauer selbst. Aber doch sind sie der einzige Zugang in die Stadt. Und damit sind wir endlich bei der Aussage im Predigttext angekommen: Öffnet die Tore. Den Zutritt in die Gemeinschaft Gottes kann man sich nicht aus eigener Kraft erlangen. Die Tore in die Stadt Gottes stehen nicht offen. Wir können sie auch nicht selber öffnen. Sie müssen uns geöffnet werden. Und wenn wir fragen, wie denn das nur geschehen soll, dann müssen wir zunächst die Frage beantworten, was dieses Tor eigentlich ist. Eins ist klar, dieses Tor ist der einzige legitime Zugang in die Stadt. Der einzige Zugang in die Stadt Gottes. Man kann nicht über die Mauer klettern oder sich unter der Mauer hindurchgraben. Man gelangt allein durch das Tor in die Stadt hinein. Das ist der einzige Weg. Der einzige Weg in die Stadt Gottes. Der einzige Weg zu Gott. Jeder merkt, worauf ich hinaus will. Wer zu Gott gelangen will, der muss auf dem Weg und durch die Tür namens Jesus Christus gehen. Genauso wie Jesus Christus in seinem Heilswerk eine unüberwindliche Schutzmauer des Reiches Gottes ist, so ist er auch der einzige Zugang. Es werden uns heutzutage viele verschiedene Wege zu Gott angeboten. Dabei brauchen wir gar nicht an die unzähligen Religionen zu denken, die sich mit großem Eifer, aber mit noch größerer Blindheit mit dieser Frage beschäftigen. Auch innerhalb der christlichen Kirche findet man viele Ansichten, auf welchem Weg man zu Gott gelangt, welche Wege es neben oder zusätzlich zu Christus noch geben könnte. Denn dass Christus irgendwie beteiligt sein muss, das wollen die wenigsten offen leugnen. Darüber ist die Heilige Schrift zu eindeutig. Aber es gibt eben noch so Schleichpfade. Das ist zum Beispiel der Weg der eigenen Verdienste. Ich tue gute Werke, führe ein frommes Leben und erwirb dir so Verdienste bei Gott und den Zutritt in den Himmel. Oder der Weg der Entscheidung. Entscheide dich für Jesus. Mach deine Entscheidung fest und dann erlebe ein neues und wunderbares Leben im Reich Gottes. Das Problem an diesen und anderen sonderbaren Wegen ist, dass sie alle in irgendeiner Weise den Menschen aktivieren wollen. Der Mensch stehe sozusagen vor dem Tor und müsse nun eben ein paar Schritte oder meinetwegen den großen Schritt selber tun. Der Mensch müsse das tun. Und genau das ist der große Irrtum. Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk einzieht. Das Volk steht zunächst einmal nicht vor einem offenen Tor, sondern vor einem verschlossenen. Und das Volk, das in die Stadt einziehen soll, ist von denen, die das Tor öffnen sollen, zu unterscheiden. Wir können dieses Tor nicht öffnen. Wir können Christus nicht für uns einspannen. Der Einzige, der hier handelt, ist Gott selbst. Gott öffnet den Zugang in seine Gegenwart. Und er öffnet sie denen, die er liebt. Denken wir jetzt noch nicht an die umgekehrte Richtung, dass Gott denen öffnet, die ihn lieben. Das gilt auch. Aber Gottes Liebe ist immer die erste. Gott will mit denen Gemeinschaft haben, die er schon immer geliebt hat, selbst als sie noch seine Feinde waren und von Liebe von ihrer Seite nun wirklich noch nicht die Rede sein konnte. Das muss uns klar vor Augen stehen, wenn wir hier hören, dass Tore geöffnet werden und ein Volk in die Stadt einzieht. Gott empfängt die, die er liebt. Er zieht sie zu sich durch seinen Sohn Jesus Christus und verschafft ihnen Ruhe und Sicherheit durch sein Heilswerk. Und was heißt das jetzt für uns? Heißt das, dass wir nun mal abwarten sollen, bis Gott uns möglicherweise irgendwann in Bewegung setzt? Nein, das Volk soll ja nicht in die Stadt geschleift werden, sondern es soll einziehen auf eigenen Füßen. Sobald das Tor offen steht, sobald es das Tor offen stehen sieht. Ja, und sehen wir dieses Tor etwa nicht? Sehen wir etwa nicht Jesus Christus in der Schrift? Wird uns nicht immer wieder sein Heilswerk vor Augen gestellt? Und erkennen wir denn nicht, dass wir in uns selbst völlig verloren und hilflos sind? Während Christus unsere einzige Rettung ist, unser einziger Ausweg aus unserem Elend. Wenn wir das bejahen können, wenn wir also dem Wort Gottes glauben und Christus allein vertrauen, dann ist genau das eingetreten, wovon unser Text so bildhaft spricht. Dann stehen wir nämlich nicht bloß vor der offenen Tür, sondern dann sind wir bereits unterwegs auf dem Weg namens Jesus Christus. Das Volk hält Einzug in die Stadt Gottes. Und was für ein Volk ist das? Es ist nach den Worten des Textes ein gerechtes Volk. Damit sind wir beim zweiten Teil der Predigt angelangt. Die Gerechtigkeit des Volkes Gottes. Was ist eigentlich Gerechtigkeit? Wann ist ein Mensch gerecht? Auch bei diesem Begriff stellen wir einen großen Unterschied zwischen unserem Alltagssprachgebrauch und der Sprache der Bibel fest. Gerecht heißt, in den Augen Gottes richtig zu sein. Also dem Maßstab zu entsprechen, den er, der Schöpfer, an sein Geschöpf, den Menschen, anlegt. Machen wir uns das mal klar. Wir reden von den Erwartungen des Schöpfers an sein Geschöpf. Wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit mal ein kleines Computerprogramm schreibe, dann habe ich die berechtigte Erwartung, dass es genau das tut, was es tun soll. Nicht etwa das Gegenteil. Und wenn das schon für uns gilt, wie viel mehr nicht für den vollkommenen und allmächtigen Schöpfer von Himmel und Erde. Das ist sein gutes Recht. Erfüllen wir seine Erwartungen, dann gelten wir als gerecht. Erfüllen wir sie aber nicht, dann sind wir ungerecht, unbrauchbar. Und er hat keine Verwendung für uns. Nun wissen wir alle, wie es um unsere Gerechtigkeit vor Gott bestellt ist. Das ist kein Geheimnis. Das Wort und Gesetz Gottes hält uns unübersehbar den Spiegel vor. Auch heute wieder. Wir können irgendein Gebot herausgreifen und die Frage stellen, habe ich das gehalten? Die Antwort lautet immer nein. Immer. Wir sündigen pausenlos und mutwillig gegenüber Gott und unserem Nächsten. Und dabei reicht auch schon eine einzige, die allerkleinste Übertretung aus, um uns vor Gottes Gericht für immer für ungerecht zu erklären. Schon ein einziger schwarzer Fleck auf unserer weißen Weste zeigt an, dass wir unsere Bestimmung verfehlt haben und schließt uns für immer aus dem Reich Gottes aus. Und unsere Weste ist eben nicht nur mit einem schwarzen Fleck bekleckst, sondern die ist pechschwarz. Wir sind in uns selbst durch und durch ungerecht. Wenn wir hier also von einem gerechten Volk lesen, muss uns klar sein, dass wir damit nicht gemeint sein können. Aber doch sind wir gemeint. Und das ist kein Widerspruch. So wie wir in uns selbst sind, sind wir nicht gemeint. Denn da sind wir ungerecht. Aber so, wie Gott uns in Christus anschaut, sind wir gemeint. Denn in Christus sind wir vor Gott gerecht. In uns selbst ungerecht, in Christus gerecht. Greifen wir nochmal das Bild von eben auf. Christus als der Weg. Dass Christus für uns der Weg zum Vater ist, dass er die Tür ist. Was heißt das denn? Stellen wir uns doch mal bildlich vor, dass wir durch Christus hindurchgehen. Ist ein bisschen schwierig, aber stellen wir uns doch mal vor. Wir gehen nicht um Christus herum, wir gehen nicht neben ihm her, auch nicht über ihn hinweg, sondern wir gehen mitten durch ihn hindurch. Wenn wir mitten durch einen Regenschauer laufen, dann werden wir ziemlich nass. Dann nehmen wir die Eigenschaft des Regens an. Wenn wir durch Christus hindurchgehen, nehmen wir die Eigenschaften Christi an. Seinen vollkommenen Gehorsam vor Gott. Ein Gehorsam bis in den Tod am Kreuz. Seine vollkommene Gerechtigkeit, die Gott bezeugt hat, indem er ihn auferweckt hat. Seine vollkommene Heiligkeit, durch die er im Himmel zu Rechten Gottes sitzt und regieren darf. Und das alles gehört uns. Jetzt dürfen wir davon aber keine falsche Vorstellung haben, denn wir gehen ja nicht physikalisch, also körperlich durch Christus hindurch. Das war ja nur ein anschauliches Beispiel. Ich hoffe, dass es anschaulich war. In Wirklichkeit ist das ja ein geistlicher Vorgang. Und deshalb fallen uns die Eigenschaften und Heilsschätze Christi ja auch nicht körperlich zu. Wir bleiben nach wie vor die alten Sünder. Aber nach unserem neuen Menschen, nach dem Menschen, der durch Glauben in Christus ist, nicht hier, sondern da in Christus, der tatsächlich ein Glied am Leib Christi ist, der mit ihm gekreuzigt und auferweckt worden ist, der hat beständig Anteil an Christus. Und dieser neue Mensch, der durch Christus und in Christus ist, das ist ein gerechter Mensch. Und der gehört zu einem gerechten Volk und darf freimütig vor Gott treten. Wir sind gerecht, denn Christus ist unsere Gerechtigkeit geworden. Dieses Volk, das da durch die offenen Tore einzieht, wird nicht nur als ein gerechtes Volk beschrieben, sondern auch als ein Volk, das Treue bewahrt. Damit sind wir auch schon beim dritten Teil, die Treue des Volkes Gottes. Und jetzt reiben sich einige theologische Kreise sich ja ganz erfreut die Hände und sagen, seht ihr, ihr müsst nämlich doch was tun. Es mag ja sein, dass Gott euch aus Gnade errettet hat und dass ihr allein durch Glauben in Christus zu ihm gekommen seid und so weiter. Aber wenn ihr jetzt nicht treu bleibt, wenn ihr nicht im Glauben oder im Gebet oder in der Liebe oder in guten Werken oder in was auch immer ausharrt, sondern dort nachlasst, dann werdet ihr euch schneller wieder draußen vor den Toren der Stadt wiederfinden, als ihr hineingekommen seid. Kann das möglich sein? Kann es sein, dass jemand, für den Christus sein Blut vergossen hat, verloren geht? Kann es sein, dass die Gerechtigkeit Christi in Wirklichkeit wertlos wird? Dass doch nicht Christus allein gilt, sondern Christus und Mensch? Dass der Mensch durch seinen Ungehorsam den Gehorsam Christi zunichte macht? Ich will das nicht für eine Sekunde annehmen. Eine solche Lehre wäre schrecklich. Denn sie würde das Sühnopfer Christi am Kreuz letztlich für wertlos erklären. Sie würde uns alle Gewissheit rauben. Sie würde unseren Blick von Christus weg zurück auf uns lenken. Sie würde allen Trost, den wir bei Christus finden, umstürzen. Und dabei ist es doch vollkommen unnötig, nach allem, was wir bis hierhin gehört haben, nun wieder vor Menschen und seinen Werken anzufangen. Die Treue, die hier eingefordert wird, die finden wir ebenso wenig in uns wie die Gerechtigkeit, von der wir eben gerade gesprochen haben. Das gerechte Volk sind nicht wir in uns selbst, sondern wir in Christus. Und das Volk, das Treue bewahrt, sind auch nicht wir in uns selbst, sondern wir in Christus. Das sind Eigenschaften des Herrn Jesus Christus, die wir durch Glauben in diesen Christus besitzen dürfen. Wenn wir eben noch davon geredet haben, dass wir in uns selbst völlig ungerecht und ungehorsam sind, wie können wir jetzt im selben Satz plötzlich annehmen, wir hätten doch ein bisschen Gehorsam in uns, damit wir treu sein können. Der Text redet also von der Treue, die das Volk in Christus besitzt. Wie hören wir es jedes Mal nach dem Sündenbekenntnis und Gnadenzuspruch? Gott ist treu und gerecht. Wir haben nicht nur an seiner Gerechtigkeit Anteil, sondern auch an seiner Treue. Und diese Treue bewirkt Vertrauen. Man kann ja leicht hören, dass diese Wörter Treue und Vertrauen miteinander verwandt sind. Wenn ich jemandem vertraue, dann deshalb, weil ich ihn für treu erachte. Und darum ruft uns unser Abschnitt auch nicht zu einer selbstfabrizierten Treue auf, sondern zum Vertrauen auf Gott. Nicht Vers 4, vertraut auf den Herrn alle Zeit. Denn ja, der Herr ist ein Fels der Ewigkeiten. Gott ist unveränderlich. Was er sagt, ist verlässlich. Was er in seinem Wort verheißt, das können wir nicht nur interessiert zur Kenntnis nehmen, sondern das dürfen wir unbedingt glauben. Denken wir dran, Gott hat uns zuerst geliebt. Nicht wir haben ihn ergriffen, sondern er uns. Und er hält uns fest. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Blicken wir doch nicht immer wieder auf uns und versuchen uns dann krampfhaft anzustrengen, ja nicht seine Hand loszulassen. Das bringt uns nur in Zweifel und Ungewissheit. Frieden aber finden wir, wenn wir Gott einfach nur vertrauen. Vertrauen, dass er uns gerufen hat, dass er uns zu sich gezogen hat, dass er uns in seinem Sohn gerechtfertigt hat und dass er uns bei sich in seiner herrlichen Gegenwart hält und bewahrt, weil er in allen seinen Worten und Werken treu und gerecht ist. Amen.